Meet the CXO. Wir reden, was verbindet.
Herzlich willkommen zu Meet the CXO. Mein Name ist Claudia Nehmann, Vorstand für Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom. Ich freue mich ganz besonders, heute bei mir begrüßen zu dürfen Johannes C. Johannes C. ist Social Entrepreneur und Executive Advisor. Er kümmert sich leidenschaftlich um das Thema Inklusion und Teilhabe in unserer digitalen Gesellschaft. Als Gründer des preisgekrönten Projekts Digital Streetworkers unterstützt er Menschen mit den Unwägbarkeiten, mit Hass und den schlimmen Aspekten der digitalen Welt fertig zu werden. Und gleichzeitig beraten sie auch Unternehmen, wie sie sich noch besser für das Wohlergehen ihrer eigenen Mitarbeitenden einsetzen können. Ihr innovativer und menschzentrierter Ansatz hat Aufmerksamkeit erregt, nicht nur in den deutschen Medien, sondern auch in der amerikanischen Öffentlichkeit. Und so habe ich gelesen, dass auch Simon Sinek sie jüngst erwähnt hat. Also ganz herzlich willkommen hier bei uns, lieber Johannes C.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Telekom, und vielen herzlichen Dank, Frau Nehmann, dass Sie sich die Zeit finden. Es ist mir eine große Freude.
Mir auch. Ich hatte es eben schon gesagt, habe mich besonders hier auf unser Gespräch heute gefreut. Aber vielleicht steigen wir mal ein bisschen persönlich ein. Sie haben ja eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Sie haben als Marketingmanager gearbeitet, als Unternehmensberater und sind jetzt zum leidenschaftlichen Digital Streetworker geworden. Was hat Sie denn persönlich dazu bewogen, diesen Weg zu wählen?
Es ist ein Weg, und ich bin jetzt 47 Jahre gerade frisch geworden, und nicht nur als Mensch habe ich mich weiterentwickelt, sondern unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Und das lag doch schon tief auch in meiner Wiege, so, das Werte-Würde-basierte, ja, aus einer Pädagogenfamilie, aus einer Trümmerfrauenfamilie, wo das Technische immer dafür da war, wo hilft's denn weiter und wo ist auch vielleicht die Würde so vielleicht auch gefährdet. Und für mich war es auf diesem Weg dann schon, bevor wir hier in die Krisen mit Corona und so weiter eingestiegen sind, ganz, ganz stark auch, was kann ich nicht nur im Unternehmen bewirken, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene. Ich habe das so als Innovation Lab gesehen, auch mit Podcast und Prototypen und so weiter, und habe einfach so gemerkt, es braucht was zum Anfassen für die Leute auch. Und das war der ganz starke Wunsch, wirklich auch Zeichen zu setzen und nicht nur zu reden und nicht nur hinter Mauern im Unternehmen, sondern ganz was Wahrhaftiges zu tun.
Verstehe. Und gab es irgendein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, so jetzt muss ich das machen?
Es gab mehrere. Also das eine war tatsächlich im Zuge der Corona-Pandemie, wo neben dem, dass dieses Innovation Lab schon gelaufen ist, ja mit Lockdowns und so weiter, hinter den Bildschirmen die Menschen ganz stark schon in Ängste und Produktivitätsfragen und so weiter reingekommen sind, wo ich ein Kernteam von Verrückten genommen habe und gesagt haben, wir machen hier einen Safe Caring Space, wo die Leute wirklich gestärkt werden, einander zu stärken, gut durch die Krisen durchzugehen. So. Und das war so die Vorstufe dann davon. Also wirklich zu sagen, nein, wir machen das hier ganz konkret. Das ist unser Ernst und jeder ist, kann ein Teil davon sein. So. Und dann ist mir was ganz Eigenartiges passiert. Eigenartig aus der damaligen Sicht, heute überhaupt nicht eigenartig, auf LinkedIn, wo ich extrem sichtbar bin, dadurch auch eben auf den USA Bühnen bekommen habe und so weiter, bin ich konfrontiert worden mit jemandem, der so tief im Rabbit Hole drin war, dass er wirklich öffentlich geschrieben hat, er bringt andere Leute aus meinem Netzwerk um, mich um und so weiter. Das war lebensbedrohlich.
Auf LinkedIn?
Ja. Das war lebensbedrohlich.
Oh je.
Einflugschneise der Pandemie, so wie Sie jetzt gerade sagen, oh je. Es war unvorstellbar. Heute kann man rückblickend sagen, dieser Mensch war so tief im Rabbit Hole, so tief QAnon, so tief Weltverschwörung, und ich bringe die Leute um, die nicht auf meine, mich als Kreuzritter retten, mir im Wege stehen. Und der hat tatsächlich vor allem auch Frauen aus meinem Umfeld öffentlich hinrichten wollen. So. Und das war der absolute Schock für uns.
Ja,
das ging bis vor die Haustür und alles drum und dran. Das ging so weit, dass er das öffentlich geschrieben hat, da lesen wir Kunden mit, Mitarbeiter mit und so weiter. Da war eine ganz große, riesen Schamwelle darüber, auch aus dieser Unvorstellbarkeit. Das kann doch nicht sein.
Ja. Wie kann das hier sein, gerade auf LinkedIn?
Ja.
Wie kann sowas passieren?
Ja. Ja. Und das war wirklich in dem Zusammenhang ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, also irgendjemand hat mich da hingestellt, gerade hingestellt im Sinne von, Stabilisierung bringen, insbesondere, was gedauert hat. Und das Zweite war, dass ich mit meinem human-centered Blickfeld gesehen habe, da treffen so viele Systemfehler aufeinander. Und das ist in diesem Zusammenhang wirklich hochgefährlich. Und da auch der Knackpunkt, was kann man tun?
Und was haben Sie dann gemacht?
Also wir haben, es war tatsächlich Stabilisierung zuallererst mal, ja, zu gucken, gerade für diese Frauen und das Umfeld, was für Ressourcen auch mit Heydate und allem drum und dran finden sich, um sozusagen Ruhe reinzubringen. Ja, da muss man auch erstmal rankommen. Und das Zweite war für mich in diesem Zusammenhang, dass ich das gesehen habe als großes Ganzes, dass das die Vorstellungskraft sprengt, auch von den Leuten drumherum und auch wie bei einem Auffahrunfall, Unfall immer mehr kommen. Und ich bin mit dieser Einstellung dann auf LinkedIn zugegangen und auf Microsoft und habe das, was ich analysieren konnte, gegeben. Und habe gesagt, ihr werdet, eure Plattform, eure Nutzer und die Unternehmen dahinter werden massiv angegriffen dadurch. So. Und dann war der entscheidende Punkt, dass ich gemerkt habe, die gucken selber, wie sie sich durchwurschteln durch die Krisen. Ich hatte auch nicht den Zugang dorthin, dass dann jemand gesagt hat, hurra. Mhm. Aber ich habe gesehen, Auffahrunfälle. Und im Endeffekt haben wir dann angefangen, human-centered Stabilisierungsstrukturen.
Und Stabilisierungsstrukturen heißt dann, die Betroffenen zu unterstützen mit Ressourcen und Gesprächen. Das ist damit gemeint.
Genau. Und ja. Der Mix auch, ja, wenn es tatsächlich rechtswidrig ist, kommen sie zu Heydate. Mhm. Ja, mit einer Mentoring-Situation auch ganz oft ist es übel und nicht rechtswidrig. Ja, auch in diesem Zusammenhang zum Beispiel die IT, wenn Unternehmen zu informieren. Ja, weil ganz oft kommen auch Cyber-IT-Angriffe hinten heraus. Also sozusagen das Umfeld der Betroffenen zu stärken.
Okay, das heißt, und das, was dann rechtswidrig war, auch tatsächlich anzugehen und zu helfen, dass das behördlich nachverfolgt wird.
Ja, und meistens ist es tatsächlich ein Orchester gewesen von Wort. Links, wo man draufklickt, dann ist man in der Cyber-IT und so weiter. Ja. Und ganz, ganz viel Schuldzuweisung. Also es ist tatsächlich, hat tatsächlich ein Caring-Momentum.
Verstehe. Sie nutzen ja den Begriff Digital Streetworker. Unter Streetworker können wir uns ja alle was vorstellen, also Menschen, die in der Straße mit Leuten in schwierigen Situationen, manchmal auch prekären Situationen arbeiten. Und Digital Streetworker heißt, ich beziehe das in die digitale Sphäre, aber es kann ja im Grunde jeden Menschen treffen. Da ist ja keiner von befreit vor.
Absolut. Der Begriff kommt aus der Pädagogik und viele der Methoden, die wir verwendet haben, sind aus der Notfallpsychologie, um zu stabilisieren, um zu gucken, ein Caring-Umfeld sozusagen zur Ruhe zu kommen, was die Leute brauchen. So. Wir sind bei digitaler Gewalt, Hate und so weiter. Ja, ganz oft auf der Ebene dann, wer ist der Täter? Ja, ist es rechtswidrig oder nicht? Wir haben, was wir dort sehr, sehr schön sehen, ein Orchester, was um diese Menschen herum reinläuft, ins Unternehmen rein, was total zu Kontrollverlusten führt. So. Und der Streetworker-Ansatz ist tatsächlich vom Menschen her gedacht und wir haben weder rechts noch links gedacht, weder quer noch radikal, sage ich jetzt mal, sondern da ist ein Mensch, der verliert die Kontrolle gerade. So, oder da ist die Gefahr, dass er die verliert. Ich habe sogar ganz oft Angriffe erlebt, dass ich auch Leute aus der Querdenker-Szene und so weiter stabilisiert habe. Aber ich habe gesagt, Leute, das sind Menschen.
Ja, und wie kommen die Menschen zu Ihnen? Können Sie mir ein bisschen praktisch beschreiben aus dem Alltag, wie wir uns das vorzustellen haben?
Also wir haben tatsächlich wie eine Schwarmintelligenz gearbeitet. Ich bin mit diesem Thema, nachdem Microsoft und LinkedIn selbst in den USA sich nicht geöffnet haben, für wir stellen hier was zur Verfügung, wie kann man das hinbringen, musste ich in die Öffentlichkeit gehen. So. Und das habe ich gemacht mit offenen Briefen in Magazinen und so weiter, bis hin bei der Zeit auf der Titelseite, bis hin die Sendung zu Böhmermann und ganz klar in dem Sinne, Achtung, hier passiert was, das ist gefährdend, bitte machen Sie Ihren Job. Dadurch habe ich im Prinzip ein Momentum aufgebaut in diesem Zusammenhang. Das hat da dazu geführt, dass auch um mich rum positiv Verrückte geguckt haben, wo sind diese Menschen, wo sind so Signale, die ausgesendet werden, also über dieses Sichtbarkeit und über dieses Nachfragen im Endeffekt sind Ketten von Menschen entstanden, die zu uns geführt wurden.
Okay, die kamen dann automatisch auf sich
zu. Genau, Menschenketten, die dann gesagt haben, du solltest mal mit denen sprechen.
Okay.
Und dann hat sich das sehr, sehr schnell rausgestellt. Ja, es gibt rechtswidrig, aber es ist vielmehr ein Orchester, was die Leute in Kontrollverluste reinführt, wo sie auch am Schwanken sind. Und wo es ganz, ganz wichtig ist, dieser persönliche Kontakt ist ein ganz wichtiger Toröffner, dann auch, dass die Leute sich öffnen und zulassen, dass sozusagen ihr Umfeld mit gestärkt wird.
Und wie erreichen Sie das, wenn Sie sagen, die Menschen haben so einen Kontrollverlust erfahren, um dann wieder sozusagen in Kontrolle auf das eigene digitale und reale Leben zu kommen? Was machen Sie
das mit den Menschen? Ein wesentlicher Schritt ist die Bereitschaft auch, dass sie aussteigen rein aus dem Digitalen. Mhm. Bei den Jüngeren ist es meistens so, dass der Messenger sich sehr vertraut anfühlt. Aber ich sag mal, bei etwas Älteren, ich bin 47, ist es dann tatsächlich, bist du bereit auszusteigen, dass wir vom Schreiben auf telefonieren, dass wir uns sehen, dass wir uns hören.
Ja.
So. Das heißt auch, bist du bereit, dass wir uns spüren, wie es dir wirklich geht. So. Und dann ist es eine wirklich nächstenliebe Einschätzung der Situation, die ganz neutral beschreibt, da ist Angst. Oder die auch Dynamiken beschreibt. Was wir dort erleben ist, zum Beispiel, kommt aus der physischen Gewalt, kommt auch aus dem Sexismus übertragen ins Digitale, dass zum Beispiel es nicht allein ein Kommentar ist. Man nennt das in der physischen Kriminalität Doppelschlag zum Beispiel. Mhm. Es ist ein Kommentar, dann wird der Arbeitgeber angegangen. Dann wird ein Link geschickt, wo drauf geklickt wird, ist die Cyber-IT angegriffen. Dann kommen Schuldkommentare. Woher kennen wir das? Wenn junge Frauen in die Diskothek reingehen, bekommen sie was in den Drink reingeleert, kommt Taxi auf einmal nicht. Sie fallen in die Hände des Täters und glauben in diesem Zusammenhang, weil es auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet, dass die ganze Welt gegen sie ist. Und das ist höchst gefährlich. Das heißt, solche Situationen, solche Dynamiken einzuschätzen und in wirklicher Nächstenliebe da zu sein und zu beschreiben, das passiert gerade mit dir, das kannst du tun.
Sodass das Individuum dann auch wieder versteht, was er oder sie machen kann, wo sie Hilfe bekommen aus den anderen realen Netzwerken heraus, die sie haben, um nicht in so einer kompletten Opferrolle
genau.
zu landen.
Es ist gelebte Selbstwirksamkeit, die hergestellt wird. Und das Umfeld dabei, also dieses rein ins Reale, raus aus, ich bin jetzt nur digital, sich selbst spüren, einschätzen, lernen, ja, und auch Bereitschaft, wir reden mal mit zusammen mit deiner Personalabteilung. Nicht, dass du beschämt wirst, sondern die wurden ja eh kontaktiert.
Ja? Ja, okay. Ja. Sie haben mir eben im Vorfeld gesagt, was wichtig ist, Geschichten von Menschen zu teilen, insoweit es teilbar ist. Was sind denn Geschichten, die Sie beschreiben können in der Öffentlichkeit als vielleicht schöne zu teilende Erfolgsgeschichten? Ja. Vielleicht aber auch Dinge, wo Sie sagen, dass es vielleicht nicht so gelaufen, wie sie gehofft hatten.
Ja, also es ist die Geschichte von einer jungen Frau, die in Hamburg arbeitet. Sie heißt Hanna, arbeitet bei einer Unternehmensberatung und es ist so, dass wir sie über ein Dreivierteljahr begleitet haben. Ich meine, wir haben jetzt 16 Uhr oder sowas und sie geht jetzt nach Hause von der Arbeit und holt die Kinder und alles, was sie erlebt hat, spricht im Prinzip dagegen, dass es ihr gut geht. Mhm. Also es ist wirklich in diesem Zusammenhang, kannst du ganz deutlich sagen, dieses
Und ihr geht's gut.
Und ihr geht's gut.
Ja.
Es ist Wahnsinn, dass es ihr gut ist. Es ist ein Wunder
ja.
im Endeffekt, weil sozusagen die Realitäten dieser Dynamiken, die eingreifen in ihr vom Netz, wo sie ja bereits beruflich öffentlich ist, dann vor die Haustür, sie wurde angefasst, da wurden Videos gemacht, die wurden wieder ans Netz reingestellt, die Kinder wurden getaggt und so weiter. Da gab es Cyberschaden über Links, die verschickt wurden, die Unternehmens-IT von ihr angegriffen haben. Sie hat die Stelle deswegen verloren. Sie war mehrfach suizidal. Die Realität ist, das ging dreiviertel Jahr. Wir haben geholfen, auch Therapeuten zu vermitteln, die dieses Fachwissen nicht haben. Mhm. Ich habe diese Frau physisch nie getroffen. Mhm. Aber es geht ihr gut.
Ach, das ist die Hauptsache.
Es geht ihr gut und es ist wirklich in dem Zusammenhang, wo du sagen kannst, das wäre undenkbar eigentlich, wenn man die Einzelfaktoren und orchestriert schon sieht. Und das ist das Wunderschöne. Das ist tief berührend. Das ist tief glückerfüllend. Das ist für die Leute, die bei uns teilweise nur kleine Social-Media-Moderation machen, ist das ein Glücksgefühl, dass sie etwas dazu beitragen können.
Na, das verstehe ich. Aber in diesem Fall war es wahrscheinlich auch noch ein krimineller Akt, der darin involviert
ja.
war, wo dann auch Behörden wahrscheinlich eingeschaltet werden mussten, wenn
genau.
das im Sinne einer Bedrohung
Und das ist ja
ging.
Auch behördenseitig dann, ich meine, wir bewegen uns dann bei Stalking und so weiter. Wie dokumentiert man das?
Mhm.
Ist auch keiner gewöhnt. Also das ist sozusagen ein Extremfall. Aber wir können schon sagen, wir haben einmal im Monat haben wir Fälle, wo es tatsächlich auch suizidal wird.
Mhm. Ja, das ist ganz furchtbar traurig und schlimm. Würden Sie denn sagen, wir leben in so einer Zeit, wo wir durch die digitale Sphäre aus den Augen verloren haben, was mitmenschliche Empathie ist?
Wir haben uns Empathie abtrainiert. Und das ist automatisch auch passiert durch Faktoren wie Plattformwirtschaft, ganz ehrlich gesagt, auch durch, wie wir uns täglich auf dem Handy bewegen. Man sagt ja nicht umsonst, wir haben 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland.
Mhm.
Das ist auch dieses Grundgefühl so, Jeder glaubt, alles unter Kontrolle zu haben und what's in for me, sage ich jetzt mal, was alles nachvollziehbar ist, aber was dann oftmals auch dazu führt, und das sehen wir auch in diesen Fällen ganz oft, oh, dann fasse ich nicht an, hole ich mir selber noch Schmerz rein.
Okay, ja.
Und das ist sehr, sehr gefährlich in dem Zusammenhang. Das ist wirklich dann traumatisierend für die Leute, die es erleben. Und das, was ich lebe als Mensch und auch mit Digital Streetworkers im Endeffekt, es macht Freude. Es ist auch berührend in diesem Zusammenhang und belastend, keine Frage. Deswegen ist es für uns auch die Frage, wie geht's da weiter? Ja, absolut. Es ist aber auf der anderen Seite, ich hätte es nicht anders gemacht, ganz ehrlich gesagt, weil ich wirklich gesehen habe, da geht systematisch was kaputt. Diesen Menschen tut das gut. Wer einen Menschenleben gerettet hat oder die Menschen, die wir auch sensibilisiert haben über die Berichterstattungen, passt auf, was da passiert, die da vielleicht nicht so tief reingehen. Da war es jeder Einzelne wert. Davon.
Wenn man mal auf uns alle guckt und die ganzen Institutionen, wir haben Bildung, wir haben Politik, wir haben Wirtschaft, aber viel wichtiger, wir haben uns alle als Einzelindividuen, uns selbst. Was können denn wir alle, also wir, jeder Einzelne, aber auch die unterschiedlichen Akteure hier in der Gesellschaft besser machen oder leisten, um dieses Problem, diese Herausforderung zu adressieren?
Ich glaube, dass wir vom Blickwinkel her oft tendieren, dann auch, also zum einen diese wirtschaftlichen Komponenten, what's in for me, ja, wie ist mein Business Case, was...
Die Ich-AG.
Ja, so, bin ich Bundestrainer. Ja. So. Das zweite ist, wir denken dann gerade in diesen Zeiten mit Demokratie, was auch richtig ist, sie ist ja gefährdet. Dann schauen wir oft auch auf der Ebene Diversity. Ja, ich bin He for She, Feminist, ist für mich gelebte Nächstenliebe, alles richtig. Was wir dort erleben, ist ganz stark, aber nochmal ein anderer Blickwinkel. Da geht es um Destabilisierung, Kontrollverlust auf den Einzelnen bis hin ins Unternehmen rein. Das ist der tiefere Blick und das fängt teilweise schon auf der Wortebene an. Wir schauen ganz oft auf der Wortebene, ist denn diese Fake News korrekt und arbeiten uns daran ab? Aber dieses Abarbeiten ist schon Teil dessen, dass wir teilweise die Kontrolle verlieren. Diese Fake News ist ein Teil des größeren Kontrollverlustes auch allein. Und es ist, wenn man das auf den Menschen zurückbricht auch, auf diese Betroffenen. So, das sind jetzt die Extremfälle, aber auch schon, ich sag immer, es läuft ein Programm bei den Menschen ganz oft. Und dieses Programm ist ganz nüchtern beschrieben, auch wie ich gesagt habe, wir sind in einem Kontakt, da ist Angst da. Da ist Frust da. Diese ganz nüchterne Einordnung, das ist da und auch nicht bewerten, sondern sich das einzugestehen.
Also es braucht im Grunde eine größere Geistesgegenwärtigkeit, eine empathische Geistesgegenwärtigkeit, um zu verstehen, was eigentlich gerade abläuft, statt sozusagen in diese Mechanismen zu verfallen, so ein Programm da abzuarbeiten,
Das ist auch das, was ich mit wozu gemeint habe, what for, worauf Simon Sinek sich bezogen hat bei meiner Arbeit. Es gibt ja diese Grundeinstellung, start with why, warum tue ich's, ja, die aus Apple herausgegangen ist. Und was ich gemacht hatte, war in diesem Zusammenhang zu fragen, wozu dient es denn auf dieser tieferen Ebene? Was ist denn die Funktion dessen? Und was ist dann das Programm, was abläuft? Und das Programm auch ganz neutral in diesem Zusammenhang Angst, Frust, Lust und nicht den Menschen bewerten. Und diese tiefere Ebene ist entwaffnend. Die macht auch dann die Trennung möglich zwischen ganz nüchtern, dann kann ich bei dir sein, darf ich bei dir sein in diesem Augenblick. Dann merke ich auch auf dieser tiefen Ebene, es bringt gar nichts, jede einzelne Fake News nicht drüber aufzuregen, weil dann steige ich selber ins Programm ein.
Ja, ich verstehe, genau. Ja, also Sie sprechen ja auch oft, ich hatte das gesehen, von wahrhaftigen Begegnungen, ne, in einer zunehmend digitalisierten Welt. Ja. Das klingt ja ein bisschen fast wie so ein Widerspruch, aber vielleicht kann die digitalisierte Welt ja auch dazu mit beitragen, im positiven Sinne, dass wir verbunden bleiben, ja, und das als einen Weg nutzen, um Leute dann kennenzulernen, die wir sonst nicht kennengelernt hatten, wenn man dann bereit ist, aber wieder auch wirklich zu connecten.
Ja, absolut. Ich meine, so sind wir jetzt auch hier heute zusammengekommen. Ich habe meine eigene Telekom-Historie und Menschen im Hintergrund haben über die Jahre hinweg Begegnungen mit mir gehabt in Deutschland und USA und so sitzen wir jetzt hier zusammen, ja, human-centered, genau, in der Bewegung. So. Und da ist ja genau der wesentliche Faktor dann auch, das ist ja sozusagen wertschöpfend human-centered zusammengefügt. So. Oder diese, wenn ich sage, wir haben das in der Corona-Zeit gemacht oder was wir mit den Digital Streetworkern machen, dann bündeln wir human-centered alles auf diese wahrhaftige Begegnung.
Ja. So.
Was aber gleichzeitig die Realität ist, in den sozialen Netzwerken und wie jeder auf seinem als Bundestrainer hier tickt, die ich AG ist in diesem Zusammenhang, es gibt immer ein Preisschild und dieses Preisschild ist nicht offen und der Beipackzettel ist auch nicht offen, was es kostet in diesem Zusammenhang.
So. Ja.
Und das ist etwas, wo viele sich nicht bewusst sind, beziehungsweise der Beipackzettel ist dann nicht nur, ich gebe meine Daten irgendwo hin, sondern Demokratien waren angegriffen. Wenn die Menschen dann so angegriffen waren, ist das zum Angstmachen da, um Programme zu wecken. Es gibt keinen Beipackzettel. Und die Preise, die wir dafür zahlen, können sehr zerstörend sein.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was wäre das?
Ich habe den Wunsch, dass ganz viele Menschen diese Geschichten von dieser Hanna zum Beispiel hören. Es gibt auch nochmal einen anderen jungen Mann. Und zwar haben wir den 3 Monate begleitet, auch bei mir zu Hause in München. Mhm. Da hat das Umfeld dann signalisiert, dass da, nennen wir ihn Jan, dass da ganz viele Dinge nicht mehr funktionieren, aber dass es auch gefährlich wäre, jetzt mit ihm drüber zu reden, über Klinik und so weiter. So. Mhm. Und wir haben uns getroffen. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieses, was da nicht funktioniert, auch ein Programm ist. Mhm. Ja, der Realitätsflucht, der Zukunftsangst, des Eingrabens in YouTube und TikTok, auch das auf extreme Inhalte, denen mehr glauben. Also es hat so weit geführt, dass wir festgestellt haben, ganz offen, er tickt vom Kopf, vom Herzen und vom Handeln schon fast wie der TikTok-Algorithmus.
Weil er sich so drauf eingestellt hat und dieses Programm des Algorithmus abläuft. Okay.
Und die Realität ist, dass wir ihn dann 3 Monate in München gehabt haben. Er hat bei mir zu Hause gewohnt, er hat bei Freunden in der Pizzeria gearbeitet, in der Küche. Wir haben dann auch viel Zeit miteinander verbracht und auch die Familie, das Umfeld mit eingebunden. Und so. Und er hat es geschafft, aus diesem Programm selber auszusteigen. Es war auch die Bereitschaft dazu da. Mhm. Er arbeitet bis heute in dieser Pizzeria nebenberuflich. Und mit dem, was er gelernt hat, Programmierer, hat er angefangen, wieder parallel zu arbeiten. So, ja. Und alles, was jetzt gewesen wäre in Richtung Therapie und so weiter, ganz am Anfang, wäre eher gewesen, lasst mich in Ruhe, ihr macht mich aggressiv.
Mhm. So. Aber in diesem Fall, dieser Fall klingt für mich schon fast wie so Suchtprävention oder zumindest ein Umgang mit einer Sucht oder aus einer Sucht auszusteigen, ne, sich davon zu lösen.
Genau. Beide Geschichten haben was Heilendes. So, ja. Mhm. Es ist eher Sucht in dem Fall. Es ist gleichzeitig der Michael Fritz von Viva Con Aqua, weiß nicht, ob Sie den kennen, wunderbare NGO in Deutschland, mit dem ich befreundet bin und der so ein bisschen mentormäßig draufschaut, der sagt, das ist wieder Antikrebs, was ihr da macht. Und da ist für mich tatsächlich auch die Chance, dass ich jetzt hier bin und der Wunsch auch zu sagen, können wir nicht in diesen Zeiten, wo wir alle durchgehen, wo es so schwierig ist, vielleicht auch diese Geschichten, dass sowas möglich ist, dass es auch Freude bereitet, zu sehen, wie es diesen Menschen gut geht, dass es die Möglichkeit gibt, was beizutragen da dazu. Können wir nicht diese Geschichten öfters erzählen?
Mhm.
Und mein ganz großer Wunsch ist, dahinter vielleicht sogar auch wirklich, weil ich das ja vorlebe, auch zu sagen, wenn wir es erzählen, wir sind so geprägt von Narrativen, sage ich mal, können wir vielleicht nicht auch es schaffen, die Straßen aufzureißen, um zu gucken, dass wir solche Lösungen wie die in Serie kriegen.
Ja. Und wie kriegen wir die mehr in Serie?
Ich glaube, dass tatsächlich der erste Schritt, wenn wir wissen, weil wir Menschen über Narrative funktionieren, wenn wir die Möglichkeit haben, sowas öfters zu erzählen. Es gibt ja Bühnen.
So.
Das zu erzählen und auch damit zu vermitteln, ich sag mal, es macht Sinn und es ist vielleicht auch attraktiv.
So, ja. Ja, so Freude an gelebter Nächstenliebe.
Genau. So. Und das Zweite wäre, glaube ich, damit verbunden zu gucken, tatsächlich auch, vielleicht auch in Kombination, diese wahrhaftigen Begegnungsräume.
Mehr davon zu schaffen.
Genau.
Ja.
Und dann wäre tatsächlich auf diesem Weg dorthin, und da ist auch meine Hände offen, wie schaffen wir es, eine Lobby dafür aufzubauen, weil wir müssen ja wirtschaftlich auch sein.
Ja.
So, ja, das sind lange Wege, aber Sie haben mich noch offen nach meinem Wunsch gefragt.
Ja.
So.
Ja. Mehr Mitstreitende zu finden, mehr Leute, die davon auch begeistert sind und die das weitertragen und mithelfen zu verbreitern, dass sowas mehr Schule macht.
Genau, und auf diesem Weg dann dorthin, wenn ich jetzt sage, ich komme aus einer Familie von Trümmerfrauen, also ich meine, das hat ja was auch da davon. Wenn wir jetzt hier direkt miteinander darüber reden. Und ich sage Ihnen, LinkedIn wird über Datenpunkte und Mitarbeiter, die benutzt werden, als Werkzeug benutzt, um Cybersecurity zu destabilisieren. Dann sage ich auch in diesem Zusammenhang, ist das nicht etwas, wo es auch Sinn macht, das versuche ich ja LinkedIn und Microsoft zu sagen, drüber zu reden, wie findet man denn da Lösungen?
Ja.
Ich meine, es ist US-Social Network in dem Zusammenhang, dass sie sagen, das ist nicht businessrelevant, das ist hochbusinessrelevant für jeden deutschen Unternehmensnutzer.
Wie stellen Sie sich eigentlich Social-Media-Plattformen in 10 Jahren vor?
Ich bin fest davon überzeugt, dass so wie das jetzt gebaut ist, im Sinne von das Preisschild, was nicht bekannt ist und Nebenwirkungen, haben wir uns verlaufen. Das ist nicht zurückzudrehen. Da muss man ja auch mit dazu sagen, dass dieses Allein-Fake, Menschen anzugreifen, auf die Cyberkomponente zu gehen, da ist eine riesen Lobby zerstörungsmäßig da. Da wird richtig Geld dafür gesammelt. Ich glaube, es ist nicht einzufangen. Wenn wir jetzt vorher das Bild hatten, wir sind human-centered zusammengekommen, dann haben wir vorher davon geredet, dass das nicht normal ist, sondern es gibt einen Preis der Begegnung. Es gibt einen Preis des, ich veröffentliche mich.
Ja.
So. Und was sich ja gezeigt hat, ist, sowas ist auf LinkedIn möglich und so weiter. Als auch, dass Angriffe bis zu Privatpersonen und bis zum ins Unternehmen rein dadurch möglich sind, dass dieser Beipackzettel sozusagen sehr, sehr eklig ist. Ich glaube nicht, dass das zurückzudrehen ist bei den bestehenden Netzwerken, sondern dass wir auf die Ebene gehen müssen. Zu welchem Zweck wollen wir uns digital begegnen? Und wie muss sozusagen die Straße aufgerissen sein und die Leitung gelegt werden, die das sicherstellt? Und auch bereit dafür zu sein, dann zahle ich halt da dafür, dass ich ihnen begegnen kann. Also wir brauchen da sozusagen zurück zu dem Thema wozu, ein anderes Mindset und eine völlig andere Plattform.
Ja, und die Sichtweise, ich hatte das vorhin gesagt, ich hatte ja vor einiger Zeit hier Ferdinand von Schirach auch im Talk, der sagte auch, die digitale Würde des Menschen ist unantastbar, dass wir das durchsetzen und letzten Endes für jeden Einzelnen von uns und als Gesellschaft diese Investition, wie Sie sagen, diese Zeitinvestition und vielleicht auch Geldinvestition in die Begegnung, in die Geistesgegenwärtigkeit. Ja?
Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dieser eigene Anteil, deswegen ja auch Inklusion und Teilhabe, was ich sage. Wir haben gesehen und wir bei den Menschen, die wir da jetzt begleitet haben, dass selbst diejenigen, die hier angegriffen werden, in viele Komponenten von, da ist kein Beipackzettel drauf, da halte ich mich zu lang auf, da hoffe ich mir irgendwie tatsächlich Begegnung, ich krieg sie gar nicht. Ja? Also ganz nüchtern gesagt, auch diejenigen, die angegriffen wurden, sollten sich weniger digital aufhalten.
Ja.
Und der Blickwinkel auch wieder auf die Täterseite, ja, wo wir auch Täter sozusagen, wir denken ja gar nicht Richtung Täter, wo wir dann sehen, die sind in Frust, die sind ja auf dieser Ebene, die wir vorher hatten, die haben sich schon selber irgendwo versucht, ihren Frust irgendwo auszuleben und je mehr sie digital sind, je mehr verlieren sie sich. Und wir haben auch gemerkt, dass es ganz wesentlich ist, wenn wir den Menschen helfen, dass sie selbst was dazu beitragen in diesem Zusammenhang, dass sie dort aussteigen können. Also dieses, ich fahre da vorbei und du springst einfach in den Rettungswagen, funktioniert nicht, sondern sie müssen bereit sein, ans Telefon zu gehen zum Beispiel.
Ja, und dafür, und da sind wir dann bei dem Geschichtenerzählen, deshalb ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie das geteilt haben, dieses positive Gefühl, welches man empfindet, wenn man anderen Menschen helfen kann oder wenn man die eigene Selbstwirksamkeit wieder spürt. Ich erinnere mich immer an diesen Lieblingsgedicht, was meine Oma immer vorgetragen hatte. Das kennen Sie dann bestimmt auch nicht. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderem Glück. Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Das gilt jetzt genauso wie früher.
Ja, hundertprozentig. Und da sind ja wieder ergänzend zwei Blickwinkel. Was mich mit Cinec verbunden hat, war rein auf der Unternehmensebene, wenn ich mir bewusst bin, ich habe einen Kunden, ich habe einen Service, ich habe einen Kollegen, wir machen das gemeinsam, dann machen wir gemeinsam den Kunden Freude, er investiert, es trägt.
Und damit haben wir ein Geschäft, dann ist es sogar aus ökonomischer und nicht nur altruistischer Sicht richtig.
Und als Christ, ja, oder als Menschenwürde ist es dann eben auch für mich auf gesellschaftlicher Ebene so. Wir sind dann digital auch im Blickwinkel, ach, das ist doch nur LinkedIn, das kann doch nicht sein. Ach, das ist doch nur ein Like und so weiter. Nein, nein, nein. Da ist es wert, den Abstand zu nehmen und dafür einzustehen und auch zu sagen, was braucht's denn da dafür, dass ich wirklich mich gesehen fühle, dass ich wirklich produktiv bin gemeinsam. Ja. Wie legen wir denn die Leitungen da dafür?
Lieber Herr C., ich glaube, das war jetzt auch ein wundervolles Schlusswort für unser Gespräch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen für die Zeit und für Ihr Engagement. Dankeschön.
Gerne.